Es ist gut, Geld zu haben. Ich lese uns 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 11 nach der neuen Genfer Übersetzung. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Geld ist an sich etwas Gutes. Es erleichtert enorm unser tägliches Leben. Wir können Waren und Dienstleistungen damit erwerben. Doch oft sind auch große Sorgen damit verbunden, wenn es knapp wird. Geld allein macht nicht glücklich. Oder ich mache mir überhaupt nichts aus Geld. Und ähnliche Sprüche kommen in der Regel aus dem Munde derjenigen, die genug davon haben. Doch wenn ihnen kein Geld zur Verfügung steht, dann werden auch für Sie Mindestlohn, Hartz IV, Tarifvertrag und Rentenanpassung zu wichtigen Themen. Aber auch wenn wir in Brot und Lohn stehen, werden wir immer wieder herausgefordert, über die Verwendung unseres Geldes zu entscheiden. Und die Bibel ist uns dabei eine wertvolle Hilfe. Wir lesen eigentlich viel über Geld, über Güter, Vermögen und über die Verwaltung unseres Besitzes in der Bibel. Denn Gott wird uns einmal fragen, wie wir mit unserem Geld umgegangen sind. Jesus selbst hat immer wieder über den Umgang mit den irdischen Gütern gesprochen, zum Beispiel in den Gleichnissen vom reichen Kornbauer, vom reichen Mann und dem armen Lazarus, von den Arbeitern im Weinberg, vom Kamel und dem Nadelöhr, von den anvertrauten Talenten, von dem ungerechten Haushalter und den anderen Gleichnissen. Für Jesus war Geld also kein nebensächliches Thema. Auch im Alten Testament finden wir zahlreiche Mahnungen und Aussagen zum Geld, zum Beispiel. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug, und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Und er kann nur dabei zusehen. Was also hat der Reiche von seinem Besitz? Prediger 5, Verse 9 und 10. Gott weiß genau, wie wichtig Geld für unser tägliches Leben ist. Er weiß aber auch um die Versuchungen, die damit verbunden sind. Und darum prüft er uns auch immer wieder, wie sehr sich unser Herz verengt, wenn es um unser eigenes selbstverdientes Geld geht. Dabei ist Besitz und Reichtum an sich nichts Verwerfliches. Hiob und Abraham waren zum Beispiel reiche Leute. Und auch das Neue Testament sagt nichts Einschränkendes gegen Besitz. Es ist also gut, Geld zu haben. Wir bleiben jedoch verantwortlich dafür vor Gott. Das Neue Testament gibt uns nun gute Grundsätze, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Jesus sagt, dass wir nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen können. Damit warnt er, dass das Geld unter Umständen eine Position einnehmen kann, die allein Gott zukommt. Auch Paulus ermahnt, wer darauf aus ist, reich zu werden, das soll heißen, wer hier also sein Lebensziel sieht und natürlich dieses Ziel mit allen Mitteln erreichen will, Der verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. 1. Timotheus 6, Verse 9 und 10. Von der verzaubernden Sogkraft des Geldes sind selbst Christen nicht gefeilt, denn Paulus fährt fort: Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. So der 10. Vers. Schauen wir darum etwas genauer hin. Gibt es Anzeichen, die auf Geldliebe hinweisen? Ja, durchaus. Wenn wir es zum Beispiel im Blick auf das Geld mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen. Siehe zum Beispiel Einkommensteuererklärung. Bemühst du dich da um genaue Angaben? Oder auch wenn du deinen Reichtum gerne zeigst und damit angibst. Oder umgekehrt, wenn du empfindest, Geld wäre nie genug da. Kannst du es dir genügen lassen? Lies dazu Philipper 4, Vers 11. Menschen, die nach Reichtum eifern, geben auch nicht gerne ab. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Prediger 5, Vers 9. Du siehst, unsere Einstellung zum Geld offenbart schonungslos, was in unserem Herzen ist. Und es ist wichtig, dass wir da auch genau hinschauen, denn wir wollen uns nicht selbst betrügen. Unser geistliches Leben erschöpft sich nicht im diesseitigen Glück, sondern ist auf Gottes Ewigkeit gerichtet. Dennoch ist unser persönliches Geben und Spenden wichtig. Achten wir darum auf einige Aussagen des Neuen Testaments. Paulus sagte den Christen in Rom: Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Römer 12, 8. Den Christen in Korinth, sagt er: Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. 2. Korinther 9, Vers 7. Den Ältesten aus Ephesus sagt er im Blick auf die Bedürftigen: Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Apostelgeschichte 20, 35. Das Neue Testament macht deutlich, dass wir freiwillig geben bzw. spenden sollen, ohne Zwang und ohne Berechnung und nach unseren Möglichkeiten. In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch für jeden die Frage: Wem sollte ich spenden? Ich könnte ja alle möglichen Vereine und Organisationen finanziell unterstützen. Aber uns Christen bewegt doch, dass wir Gottes Auftrag erfüllen und darauf achten, was ihm wichtig ist. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, sagte Jesus. Darum gilt grundlegend, dass wir unsere Gaben zunächst, unabhängig von den Empfängern, Gott geben. Denn wir geben mit unserer Geldspende, mit unserer Zeitinvestition in sein Reich, mit unserem Dienst in seiner Gemeinde, mit unserem Einsatz für bedürftige und hilfesuchende Menschen, ihm nur wieder zurück, was er zuvor schon uns anvertraut hat, das heißt, was er uns zuvor schon gegeben hat, damit wir davon abgeben. Nach dieser grundlegenden Einstellung können wir konkret werden. Frage dich zunächst: In welcher Ortsgemeinde bin ich verwurzelt? Wo erhalte ich meine geistliche Nahrung als Christ? Wo ist mein geistliches Zuhause? Für mich ist zunächst wichtig, dass die Arbeit dieser Ortsgemeinde getan werden kann. Und dafür spende ich monatlich den 10. Teil meines Einkommens. Dies hat sich in der Praxis als hilfreich erwiesen und gibt nach biblischen Vorgaben eine gute Orientierung. Schon Abraham gab Melchisedek, der ein Priester Gottes des Höchsten war, den 10. von allem. 1. Mose 14, Vers 18 und Vers 20. Später erhielten die Leviten, die den Priesterdienst in der Stiftshütte taten, den 10. Teil aus dem Volk Israel. Siehe 4. Mose 18, 21. Diese Spendengabe steht der Gemeinde für die Arbeit im Reich Gottes zur Verfügung. Wer das als zu viel empfindet, was natürlich sein kann, bedenke einmal, was der Herr seinem Volk Israel zu alttestamentlicher Zeit an Opfer als ganz normale Abgabe aufgelegt hatte. Hier eine kurze Auflistung. Sie sollten den 10. Teil ihres Einkommens für die Versorgung der Priester geben, dann die Erstlingsgabe ihrer Ernte und die Erstlinge ihrer Herde. Die Grundbesitzer sollten darüber hinaus Früchte und Getreide für die Armen auf ihren Feldern liegen lassen. Sie gaben auch den 10. Teil des Zuwachses bei ihren Herden und Weinstöcken. Und dazu kam noch das Opfer an Zeit und Geld, wenn sie mindestens alle 3 Jahre einmal nach Jerusalem pilgerten. Auch wenn diese Gaben nicht alle jährlich erhoben wurden, kam jedoch recht viel an Opfer zusammen. Sogar die Leviten gaben ihren 10. von dem 10. ab. Siehe 4. Mose 18,26. Du denkst jetzt vielleicht, das war zu alttestamentlicher Zeit so. Wir leben aber als Christen in neutestamentlicher Zeit und brauchen uns nicht nach solchen gesetzlichen Vorgaben zu richten. Ja, das ist völlig richtig. Die neutestamentliche Gemeinde kannte sicherlich diese alttestamentlichen Vorschriften und sie gaben darum auch weit mehr, als was gesetzlich vorgeschrieben war. In der ersten Zeit stellten die Christen sogar ihr ganzes Vermögen dem Reich Gottes zur Verfügung und legten sie den Aposteln zu Füßen. Diese Praxis hatte sich jedoch nicht durchgesetzt. Praktikabel erwies sich jedoch weiterhin der 10., der aber nicht gesetzlich gegeben wurde, sondern freiwillig. Und so ist auch für uns heute der 10. eine gesunde Größe. Ich habe ja die Freiheit, von dem verbleibenden 90% meines Gehalts ebenfalls Menschen in Not zu unterstützen, Patenschaften einzugehen, Missionswerk zu unterstützen und Bedürftigen zu geben. Mir steht es frei, das alles und noch mehr mit meinem Geld zu tun, so wie ich in der Lage dazu bin und wie mich mein Herz dazu drängt. Es ist jedoch sinnvoll, diesen 10. Teil des eigenen Einkommens in die Ortsgemeinde zu geben, dorthin also, wo du verwurzelt bist und wo du deine geistliche Nahrung erhältst. Deine Gabe wird dann ohne Frage auch dir und deiner geistlichen Entwicklung zugutekommen. Aber prüfe bitte selbst, was Gottes guter Wille diesbezüglich für dich ist. Auch unsere Ortsgemeinde gibt von ihren Einnahmen regelmäßig an unseren Gemeindebund FBGG weiter, damit sie überörtliche Aufgaben nachkommen kann, wie zum Beispiel Hilfsbedürftige unterstützen, aber auch Missionare, Pastoren, Missionswerke, Freizeitarbeit und auch besondere Hilfsprojekte. Dabei ist sicherlich wichtig, dass wir unser Geben mit Gebet begleiten. Denn wir wollen mit dem Geben keine fromme Pflicht erfüllen, nach dem Motto, jetzt müsste Gott mit mir zufrieden sein, sondern ich gebe, weil ich genügsam leben kann und weil ich weiß, dass es Gott erfreut, wenn ich gebe und dass er auf das ihm Anvertraute Segen legt. Vergleiche dazu 1. Timotheus 6, Vers 6. Ohne Frage ist genügsames Leben und sich mit wenigem zufrieden geben ungeheuer schwer in einer Gesellschaft, die immer mehr ermöglicht. Ich kann mir darum gut vorstellen, dass ein genügsames Leben für jeden von uns ein anderes Maß bedeutet. Halte aber vor Augen, dass wir für unser Maß vor dem Herrn verantwortlich bleiben. Sei ein treuer Verwalter über die anvertrauten Gaben Gottes. Darum gib gerne, gib großzügig, gib das, was du dir im Herzen vorgenommen hast, gib ohne Berechnung, damit der Herr darüber Freude hat und geehrt wird. Gib dem Staat, was dem Staat gehört, und Gott, was Gott gehört, und habe Vertrauen, dass der Herr dich nach seinem Wort und auf seine Weise versorgen wird. Der Herr segne dein Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.